1601 unternahm Maximilian von Bayern einen letzten Versuch, Katholiken und Protestanten zusammenzuführen. Jesuiten aus Ingolstadt vertraten die altgläubige Seite gegen die gesamte protestantische Gelehrsamkeit. Man diskutierte auf Latein, was dazu führte, dass die Schimpfwörter gebildeter klangen. Versi pellis, Wechselbalg, schleuderte ein Jesuit seinem Gegenüber ins Gesicht, der mit Antichrist antwortete. Das Gespräch wurde abgebrochen. Prag, die Hauptstadt Böhmens. Am 23. Mai 1618. Eine Revolution bricht aus. Radikale Protestanten und wie in Holland Calvinisten stürmen zum Palast des böhmischen Herrschers. Der König ist nicht anwesend. Er regiert gleichzeitig als Kaiser des Deutschen Reiches in Wien. Auf Gewalt ist die Burgbesatzung nicht vorbereitet. Die Anführer der heranstürmenden Protestanten sind angesehene Leute. Aber diese Männer reden nicht lange. Mit dem Ruf nach Freiheit von der kaiserlich-habsburgischen Unterdrückung packen sie drei kaisertreue Beamte und werfen sie aus dem Fenster. Ein Misthaufen unten rettet den Unglücklichen das Leben. Dieser Prager Fenstersturz hatte unabsehbare Folgen. Die Böhmen befreien sich vom habsburgischen König und suchen einen neuen. Der Kurfürst von der Pfalz in Heidelberg ist bekannt als Vorkämpfer für die protestantische Sache und als Gegner des Kaisers. Pfalzgraf Friedrich V. aus Heidelberg lässt sich 1619 in Prag zum böhmischen König erheben. Am selben Tage brechen in Ungarn und später in Österreich weitere Aufstände gegen die Herrschaft des katholisch-habsburgischen Kaisers aus. Seit langem wurden die Kaiser von den sieben Kurfürsten gewählt. Dieses Kolleg war konfessionell gespalten. Brandenburg gehörte ebenso wie Sachsen und die Rheinpfalz mit seinem Grafen Friedrich V. zur protestantischen Partei. Auf katholischer Seite standen drei geistliche Fürsten, die Erzbischöfe von Köln, Trier und Mainz. Den Ausschlag bei einer Kaiserwahl gab die Stimme Böhmens, das bisher zur katholischen Richtung gehörte. Nun aber ist Friedrich V. böhmischer König und die Protestanten verfügen über die Mehrheit im Kolleg der Kurfürsten. Diese Lage ist für das katholische Kaiserhaus in Österreich unerträglich. Bei der nächsten Wahl wäre es um ihr Kaisertum geschehen. Am 18. November 1620 sitzt König Friedrich V. in seiner Prager Burg zur Tafel. In derselben Stunde verbluten seine Soldaten vor den Toren der Stadt am Weißen Berg. Sie kämpfen eine Stunde lang vergebens. Ein übermächtiges katholisches Heer erobert Böhmen für den Kaiser zurück. Die siegreichen Soldaten stammen aus allen Ländern Europas. Ihren Sold erhalten sie allein vom bayerischen Herzog. Maximilian zahlt für den in Geldnot geratenen Kaiser. Er hofft auf großzügige Entschädigung. Am Tag nach der Schlacht rücken die Sieger in die Hauptstadt ein. Ein Prager berichtet: Den elenden Zustand all hier kann man nicht beschreiben. Das Morden hat kein Ende. Es verrät ein Nachbar den anderen. Sie zwingen die Leute zum Geldgeben. Wo nichts ist, so sind sie ihres Lebens nicht sicher. Auf Befehl des Kaisers werden 24 prominente Adlige und Bürger nach einem Schauprozess öffentlich enthauptet und dann gevierteilt. Drei weitere werden gehängt. Drei Viertel aller böhmischen Ländereien wechseln in die Hände kaisertreuer katholischer Zuwanderer über. 150.000 Deutsche und Tschechen werden vertrieben. Niemand in Böhmen wagt jemals wieder eine Revolution. Friedrich V. floh nach Holland. Maximilian triumphierte. Vom Kaiser erhielt der Bayer als Anerkennung für seine Hilfe die Kurwürde, die Friedrich von der Pfalz aberkannt worden war. Dann präsentierte der Herzog eine Rechnung von 12 Millionen Talern Kriegskosten. So viel Geld besaß der Kaiser nicht. Als Pfand übertrug er Bayern die Oberpfalz, die Friedrich bis dahin gehörte. Der kaiserlichen Willkür setzten die Protestanten Gewalt entgegen. Der Krieg ging weiter. Musik. Die Soldaten Maximilians und seiner Verbündeten trieben die Anhänger Friedrichs V. vor sich her Richtung Norden. Ein Beamter des bayerischen Herzogs erklärte, nun muss man dasselbe tun, was Karl der Große einst getan, als er das ganze Land vom Heidentum zum rechten Glauben geführt hatte. Alle Kirchenglocken im eroberten Feindesland gehörten dem Artilleriemeister. Er schmolz die Bronzestücke um zu Kartaunen, Haubitzen und Mörsern. Auf 1000 Soldaten kamen 5 Geschütze, jedes bis zu 50 Zentner schwer. Gezielt wurde nach Tabellen über Kimme und Korn. Beim waagerechten Kernschuss genügte das Auge. Der Göllschuss war so gerichtet, dass die gusseiserne Kugel vor dem Feind aufprallte, weiterrollte und Breschen in die gegnerischen Haufen riss. Reichweite 1500 Meter. Durchschlagskraft 80 Zentimeter Eichenholz. Man feuerte Hohlkugeln mit Sprengladungen, Brandkugeln und Geschosse mit gehacktem Blei. Verletzungen wurden mit kochendem Öl behandelt.